Also schön, dass ihr da seid und schön, dass du eingeschaltet hast. Amen, preis dem Herrn. Lass uns mal aufschlagen zum 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5. Und da lese ich 4 Sätze. Der Anker meiner Botschaft heute Morgen sind diese 4 Sätze. 1. Thessalonicher, Kapitel 5 und ab Vers 16. Freut euch alle Zeit. Betet unablässig, das war jetzt Vers 17, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus für euch, das war jetzt Vers 18. Okay, freut euch alle Zeit. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt, freut euch alle Zeit. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, freu dich. Und ich kann es schon hören. Ja, Leute sitzen drinnen, ziehen sich die Hosen hoch und sagen sich, Pastor, sag mal, träumst du? Vor allem junge Leute, ihr müsst es mal gut zuhören. Träumst du? Wir sollen uns freuen, alle Zeit freuen, eine positive innere Einstellung haben. In dieser Zeit. Also erstens ist es so, dass wir eine furchtbare Vergangenheit haben. Ihr wisst schon, was man heute in den Universitäten so hört, mit Rassismus und mit Kolonialismus. Und mit Weißsein als Privileg und dieses ganze Zeugs und so. Und die Gegenwart stinkt auch. Wir haben einen Krieg in der Ukraine, erstens. Zweitens, wir haben Millionen von Flüchtlingen. Wir haben Pandemie und Pandemiepolitik. Und die Zukunft ist auch furchtbar. Wir haben nämlich nur noch 12 Jahre. Und dann geht der Planet in Flammen auf. Jeder weiß das. Wegen Klimawandel und so, ihr wisst ja. So, also die Vergangenheit schlecht, Gegenwart schlecht, Zukunft schlecht. Und da kommst du an und sagst, freut euch alle Zeit. Ja gut, das sage jetzt nicht ich, sondern das sagt der Apostel. Und durch den Apostel sagt es der Chef, der Big Boss zu uns, okay, der Chef. Also wir müssen diese Worte ernst nehmen. Und nochmal ganz, lass mich gleich anfangen zu stänkern hier. Also ich werde über einige Sachen reden, die du vielleicht dir denkst, dann, oh, hat er das jetzt wirklich gesagt? Ja, schau, es ist so. Das Wichtigste, was der Mensch braucht zum Glücklichsein, und darum geht es ja eigentlich. Schau, die Bibel sagt nicht, wie man glücklich wird, 3 Schritte, sondern die sagt, freut euch alle Zeit und macht ein Ausrufezeichen dahinter. Das ist ein Befehl. Das ist ein Befehl. Du sollst dich gefälligst mit schön freuen. Und nicht alle mit deinen Launen, ich will jetzt nicht sagen langweilen, weil die meisten langweilen mit den Launen nicht, sondern die Nerven eher. Aber da haben wir uns schon drüber unterhalten. Okay. Du schuldest es deinen Mitmenschen, deine Laune dir nicht ständig raushängen zu lassen. Amen. Sagst du, aber dann bin ich nicht mehr echt und authentisch. Pass auf, ich sag's nochmal für alle, die letzte Woche nicht da waren. Körpergeruch, Mundgeruch, Fußschweiß sind alle echt und authentisch und natürlich. Aber okay, Deodorant, Zahnpasta, diese Dinge, die sind alle künstlich. Also manchmal liebe ich das Künstliche. Vor allem, wenn du mir gegenübertrittst, okay? Schau, wenn wir sagen wollen, ja, wir müssen völlig authentisch sein, dann dürfen wir uns theoretisch nicht mehr waschen, die Haare nicht mehr schneiden lassen und so weiter und so fort. Das ist Quatsch. Wir belästigen andere nicht mit unseren Körpergerüchen, hoffe ich. Sondern wir reißen uns zusammen und wir putzen uns die Zähne. Wer hat sich heute Morgen die Zähne geputzt? Jetzt kommt's raus. Wer hat sich deodoriert? Schon immer so viele, ja. Wer hat sich mit Seife gewaschen? Doch etliche, okay, alles klar. Schau, das sind alles Dinge, die nicht natürlich sind, aber sie machen dich angenehmer. So kannst du also auch hergehen und deine Launen wegwaschen und mir eine grundsätzlich positiv gestimmte, freundliche und freudige Fassade, will ich jetzt nicht sagen, sagen wir es trotzdem, Fassade präsentieren. Ja, ich bin davon überzeugt mittlerweile, nachdem ich schon ein paar Tage auf der Welt bin, dass Nörgler nicht nörgeln, weil sie unglücklich sind, sondern dass das Nörgeln sie unglücklich macht. Habt ihr das gehört? In anderen Worten, deine Taten und deine Gedanken, deine Einstellungen, die haben viel mit deiner Lebensqualität zu tun. So, wenn also Paulus sagt, freut euch alle Zeit, dann sagt er, schalt dir einen Filter vor, dass du nicht immer schlecht drauf bist. Du kannst zum Beispiel in die Gemeinde kommen und kannst sagen, schauen wir mal, was er heute wieder erzählt. Ja, es soll solche Leute geben, natürlich nicht bei uns, völlig klar. Aber es soll solche Leute geben, habe ich schon gehört, ja. Du kannst es aber auch vollkommen anders machen. Und ich denke da vor allem an schwarzamerikanische und afrikanische Gemeinden. Die kommen nicht, um sich über die Predigt oder die Krawatte oder die Weste, weil ich heute eine anhabe, des Pastors aufzuregen, sondern die kommen, um zu feiern. Wir kommen, um zu feiern. Die kommen, um zu feiern. Und dann haben die nicht so Instrumente wie wir mit X-Trommeln und mit Gong und mit Elektropiano und Bass und teure Gitarre und all diesen Dingen mit einer PA-Anlage. Ich war schon in Afrika, deswegen weiß ich das. Die machen das anders. Die haben eine Blechtrommel, eine leere Öltrommel. Die Afrikaner, die drehen das einfach um und hauen drauf und merken, das wummelt. Das ist gut, das gefällt uns. Und dann fangen die an zu wummeln. Und dann, das ist das einzige Instrument. Den Rest machen die mit der Stimme. In der sie Gott loben und preisen und machen und tun. Die machen Happening. Die kommen, um sich zu amüsieren im Gottesdienst. Ich weiß, es ist das falsche Wort, aber ich sag's trotzdem. Die kommen also, um sich zu freuen. Und ich sage dir mal eins, wenn du dann vor ein paar tausend Leuten stehst, die alle im Lobpreis wummern und sich freuen und hüpfen und tun, und dann kommst du als Prediger und du musst nur Ey! Machen und die ja, die sind ganz begeistert. Das beflügelt dich. Ich weiß nicht, ob du das glauben kannst, aber das ist so. Okay? Wenn du dann andere drin sitzen hast. Okay? Die ein Gesicht machen, als wäre gerade der Zweite Weltkrieg vorbei und sie sitzen in der Ruine. Es ist anders. Es ist einfach anders und es kommt drauf an. Jetzt nochmal zurück zu unseren bedenkentragenden, vor allem jungen Leuten. Habt ihr schon mitgekriegt? Die kleben sich zum Beispiel in Berlin auf die Straße. Es kommt in den Nachrichten und so. Ne? Die kleben sich da fest, weil sie die letzte Generation sind und sie müssen jetzt den Verkehr stoppen, damit, wie gesagt, nicht mehr so viel gefahren wird und so weiter als Protest. Die Sache ist die, was der Mensch braucht zum Glücklichsein, vor allem, es sind nicht positive Emotionen, es sind natürlich wunderbar, wenn die da sind, aber zum eigentlichen Glück, zur Freude im biblischen Sinn, brauchst du in erster Linie einen Sinn im Leben. Und ich behaupte jetzt einfach mal Folgendes. Denen geht es nicht halb so sehr ums Klima, als vielmehr darum, dass sie einen Sinn in ihrem ansonsten leeren Leben haben. In anderen Worten, das ist mehr Therapie gegen die Sinnlosigkeit des Lebens, als dass es ernsthaft ist, die Welt zu retten. Okay, kannst du mich jetzt anschauen, wie du willst. Woher weiß ich das? Naja, es gibt eine schwedische Umweltaktivistin, die sehr populär ist, die sogar in den Vereinten Nationen geredet hat. Als 16-Jährige muss man sich mal vorstellen, 16-Jährige haben ja die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Okay, wie kam die dahin? Es ist so, die Eltern, die hatten mit dem Kind Schwierigkeiten. Das war ein schwieriges Kind. Ich will heute auch noch über Familie reden und Glück in der Familie. So Gott will. Vielleicht nächste Woche, aber dann müssen wir mal schauen. Also, auf jeden Fall war die schwierig. Sie war schwierig, sie hat immer gegessen, sie war unglücklich. Und ich sage euch, warum das war. Nicht nur, weil sie einen Hang zum Autismus hat, das ist eine Sache, sondern weil sie sich nach einem Sinn im Leben gesehnt hat. Verstehe ich, ist vollkommen verständlich. Das ist, was jeder Mensch braucht im Innersten seines Wesens, seiner Seele. Du brauchst einen Sinn im Leben. Okay, einen Sinn. Und so haben sie sich überlegt, ja Mädchen, was können wir denn machen mit dir? Warum willst du denn nichts mehr essen und so weiter? Bis sie dann draufgekommen sind, sie brauchten Sinn im Leben. Und dann sind sie auf den Trichter gekommen, dass sie eigentlich ja für ein gesundes Klima demonstrieren könnte. Und daraus ist dann das, ihr wisst schon, Freitag Schule schwänzen fürs Klima und so geworden. Das hat nicht damit begonnen, dass da jemand ernsthaft zutiefst bewegt war vom Klima, sondern das war ein Therapieansatz, ihr Lieben. Und ich kann es den Eltern natürlich überhaupt nicht verübeln. Das ist völlig richtig, dass sie versucht haben, dir einen Sinn zu geben im Leben. Schau, Nicht-Christen haben es da viel schwieriger als Christen. Denn wenn du ein Nicht-Christ bist, dann bist du nur eine Ansammlung von Sternenstaub in einem Universum, das keinerlei tieferen Sinn hat. Wenn das Universum keinen tieferen Sinn hat, dann hast auch du keinen tieferen Sinn. Dann hat dein ganzes Leben eigentlich keinen tieferen Sinn. Und damit kommen die wenigsten Leute zurecht. Die brauchen einen Sinn im Leben. Und wenn sie sich den nicht von Gott schenken lassen, dann werden sie eben Aktivisten oder versuchen irgendwie sonst dieses Bedürfnis in ihrem Leben zu erfüllen. So, um Glück zu erleben, brauchst du brauchst du einen Sinn im Leben. Und der beste Sinn im Leben ist natürlich der, Gottes Willen zu tun. Aber dazu musst du erst einmal Ja sagen zu Gott. Und dann musst du herausfinden, was dieser Wille ist. Das ist oft gar nicht so schwer. Und dann musst du den tun. Ansonsten kann es gut sein, dass du aus deiner Depression nicht mehr herauskommst. Gott sagt zu dir, freu dich alle Zeit. Wenn Gott sagt, freu dich alle Zeit, dann heißt es, dass du das auch kannst. Und offensichtlich, wenn wir uns alle Zeit freuen, alle Zeit ist ja ziemlich oft. Stimmt's? Alle Zeit ist eigentlich ziemlich oft. Wenn du dich alle Zeit freuen sollst, dann bedeutet das, dass du auch in Zeiten, in denen du keine positive Emotion jetzt verspürst, trotzdem immer noch dich freuen können sollst, dass da eine Grundfreude da ist, eine Basis. Und ich sage euch mal, der Mensch hält alles Mögliche aus für einen Sinn im Leben. Schau, Jesus kam und wurde geboren, um ans Kreuz zu gehen, um die Menschheit zu erlösen. Als er mal im Tempel stand und den Tempel ausgefegt hat, ihr wisst schon, das Geld der Wechsler dort umgeworfen hat und die Tiere, die dort verkauft wurden, rausgetrieben hat, weil das ist ein Bethaus, kein Kaufhaus, dieser Tempel. Ja, und waren alle natürlich entsetzt, was machst du da, in welcher Vollmacht machst du das, was machst du, du machst ja den Tempel kaputt. Jesus sagt, reiß den nieder und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Er sprach natürlich vom Tempel seines Leibes, vom Leib Christi. Ja. Haus ist nicht so wichtig, wie dass Jesus in deinem Herzen wohnt. Na, ein Ort, an dem du dich triffst, ist nicht so wichtig. Das kann eine umgebaute Lagerhalle sein wie unsere hier. Muss kein Dom mit dem spitzen Turm sein oder so, überhaupt nicht. Weil nämlich der eigentliche Leib Christi, der eigentliche Tempel, das sind du und ich. Okay, siehst du dich als ein Tempel? Kannst du das sehen oder siehst du nur jemanden, der viele Probleme hat und nicht zurecht weiß, was er mit seinem Leben soll? Jesus sagt auf jeden Fall, reiß diesen Tempel ab und ich baue einen neuen in 3 Tagen. Er sprach aber von dem Tempel seines Leibes, an dem er der Haupt ist und wie die Glieder sind. Und alle sagen, was macht er? 40 Jahre lang haben sie an diesem Tempel gebaut und jetzt will er ihn abreißen und in 3 Tagen aufbauen. Wer denkt er, dass er ist? Der Messias oder was? Was ich sagen will, ist Folgendes. Jesus hatte ein Ziel im Leben, den Leib Christi in die Welt zu setzen. In anderen Worten, ans Kreuz zu gehen. Denn wenn du Christ werden willst, dann musst du ja am Kreuz vorbei. Ja, du musst ja Ja sagen zu Jesus, in ein Leben einladen. Und dann erst verwandelt er das Minus in deinem Herzen zum Plus und erst dann geht es richtig voran. Reimt sich sogar. Erst dann geht es richtig voran. Okay. So, der Mensch hält alles Mögliche aus, wenn er einen Sinn in dem, was er tut oder was er leidet, sieht. Jesus zum Beispiel hat Gethsemane ausgehalten, wo er Blut geschwitzt hat. Warum? Weil er wusste, er würde ans Kreuz gehen. Er hat das Kreuz ausgehalten und das Kreuz ist was Furchtbares. Die schlimmste Todesart überhaupt. Ja, denn es kann Tage dauern, bis du da elendig stirbst. Durch Hunger, durch Durst, durch die Tiere. Die haben dich einfach angenagelt und festgebunden und dann hängen lassen, bis du tot warst. Das haben sie nur mit Aufständischen und mit Sklaven gemacht. Nie mit einem Römer. Und jetzt hängt Jesus da. Er hat gewusst, das kommt auf ihn zu. Da muss er durch. Und er hat es ausgehalten. Er hat es ausgehalten. Er hat gesagt, niemand zwingt mich dazu. Kein Mensch zwingt mich dazu, die Sünden der Welt auf sich zu nehmen. Ich lege mein Leben, sagt er, freiwillig hin und ich habe auch die Vollmacht, es wieder zu nehmen. Das war alles freiwillig. Jesus hat das Kreuz und Gethsemane und das ganze Gezerre und Gewürge und Gemache und Getue durchgelebt und ausgehalten, weil er einen Sinn drin sah, weil er gewusst hat, es ist unbedingt notwendig. Schau, Menschen sind jetzt im Krieg, in der Ukraine verteidigen sie ihr Vaterland oder ihr Mutterland, je nachdem, was dir besser gefällt. Okay, die machen das. Und es gibt in Deutschland einen Haufen Leute, die sagen, ja, gib doch endlich auf, ist doch viel besser, sich besatzen zu lassen und die Ferse des Feindes im Genick zu haben, als zu sterben. Manche sehen es anders. Manche sagen, hey, für Gott und Vaterland werde ich hier kämpfen. Leute haben das KZ ausgehalten. Leute halten alles Mögliche aus, wenn sie wissen, warum sie das tun. Schau, Männer kämpfen, um Frauen und Kinder zu schützen. Ja, deswegen sind die Soldaten und kämpfen im Krieg. Es macht keinen Spaß, in ständigen Todesgefahr zu sein, Tag und Nacht in Todesgefahr zu sein. Jeden Moment kann dich ein Splitter treffen, jeden Moment kann dich irgendeine Kugel erwischen. Macht keinen großen Spaß. Aber trotzdem sind Hunderttausende von Leuten in den Krieg gegangen, um ihre Heimat, um ihre Familien zu verteidigen. Das muss sie erst einmal können. Und ich sage, sollen sie ruhig machen. Okay? Freiheit zum Beispiel verteidigen ist wunderbar. Für einen Tyrannen zu sterben, ist wieder was ganz was anderes. Da würde ich mich ganz schnell absetzen. Auf jeden Fall definitiv nicht mitmachen. Okay? Man kann da noch viel drüber sagen. Lass mich vielleicht ein paar grundsätzliche Sachen sagen. Schau, der Mensch, mal wieder über Unzufriedenheit. Ich muss was über Unzufriedenheit jetzt noch loswerden. Und zwar, pass auf. Der Mensch ist grundsätzlich sogar ausgelegt von Gott, dass er unersättlich ist. Dass er nicht zufriedenzustellen ist. Es wird immer ein Element geben in deinem Leben, mit dem du nicht hundertprozentig zufrieden bist. Deswegen geht es weiter, nämlich in 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 18, Vers 16, dann kommt Vers 17. Also Vers 16, freut euch alle Zeit. Normalerweise freuen sich die Leute, wenn alles gut läuft. Aber jetzt fährt Paulus fort und sagt, betet, na, ich lese es euch vor, was nochmal steht. Er sagt, betet unablässig. Wenn du betest, dann gibt es einen Grund dafür. Meistens ist es dann so, dass du was von Gott willst. Na, ist so. Also, Paulus sagt erstens, freut euch die ganze Zeit und zweitens, betet die ganze Zeit. Freut euch also auch, während ihr betet, während ihr in anderen Worten einen Mangel erlebt. Du betest ja zu Gott, dass er dir einen Mangel erfüllen möge, dass er dir irgendwie eine Erhörung geben möge. In anderen Worten, da ist noch was noch nicht hundertprozentig ist. Okay? In anderen Worten, du freust dich unabhängig von deinen Umständen. Das muss man lernen, das muss man wissen. Lass mir ein paar grundsätzliche Sachen sagen. Über Männer und vielleicht dann auch über Frauen. Schau, pass auf. Ein Mann ist grundsätzlich der natürliche Mensch. Ich spreche jetzt vom natürlichen, ungeheiligten, noch halb frommen Christen oder Nichtchristen. Der Mann grundsätzlich hat eine Neigung zur Gewalt und ist sehr, sehr interessiert an Sexualität. Okay? Wenn du siehst, wie die Menschheit sich von Gott wegbewegt im ersten Buch Mose, dann siehst du gleichzeitig eine Zunahme an Gewalt und an sexueller Aktivität, die nicht so gut ist. Gott hat einen Mann und eine Frau geschaffen. Füreinander. So hat er sich das vorgestellt. Das ist das Ideal. Aber ich sage euch jetzt mal ein Geheimnis. In der Bibel kommt es kaum vor. Im ganzen ersten Mose, alle Familien im ersten Buch Mose hatten massivste Probleme. Und nachdem die Linie von Kain dann von Gott weggedriftet ist, ist es interessant zu schauen, wie es mit denen lief. Du findest dann einen, der seine beiden Frauen herzuruft und dann sagt, für eine Wunde habe ich einen Mann erschlagen, für meine Strieme einen Knaben oder so ähnlich. Auf jeden Fall hat er zwei Frauen und er spricht über Gewalt, über seine Siege, die er mit großer Brutalität durchgesetzt hat. Wir sehen also hier Gottferne, Gewalt und Sex. Und es ist so, ein ungeheiligter Mann, ein natürlicher Mensch, sehen wir so, ganz einfach, ein natürlicher Mensch, ein natürlicher Mann. Wenn er die Gelegenheit hat, dann holt er sich so viele Sexualpartnerinnen, wie es geht. Der prototypische natürliche Mensch ist Ahasveros in der Bibel. Salomo wollte ich nicht nehmen. Was ist mit dem? Der ist erfolgreich, weil er ja der Kaiser von 127 Provinzen ist, des ganzen Persischen Reiches seiner Zeit, von Indien bis Afrika, also ein Riesenweltreich erstens. Und zweitens, er war reich, er war stinkereich. Entsprechend hat er eine bildschöne Frau gehabt. Und was magst du, wenn du reich und schön und berühmt bist? Du magst Party. So hat er also ein 7-tägiges Gelage ausgerufen. Und nachdem er dann am 7. Tag leicht besoffen war, hat er sich gedacht, jetzt hole ich meine Frau, dann sollen sie mal alle schauen, wie schön die ist. Und er hat rüber gesandt ins Frauenhaus, wo auch ein Gelage lief, ja, unter den Frauen da, wie immer das aussah. Und er hat gesagt, so spricht der König, Königin, setz dir die Krone auf und zieh das schöne Kleid an, das kurze, das, wo du so gut aussiehst drin, das mir so gut gefällt. Und dann komm und stell dich vor. Und die hat sich gedacht, nö, mache ich nicht. Ihr wisst, was passiert ist, dann wurde sie ersetzt, sie wurde gefeuert von ihrer Königinnenposition. Und dann kommt Kapitel 2 und da dämmert dann dem König, jetzt hat er keine Königin mehr. Aber die war so schön und zum Anbeißen war die und überhaupt, ja, die war. Und jetzt hat er ein Problem. Er ist reich und mächtig, er ist erfolgreich und er hat keine Königin. Und dann kannst du nachlesen, die jungen Männer haben ihn beraten. Wer sonst kommt mit dem Rat ums Eck, der jetzt da kommt. Also König, pass mal auf, es ist so. Können nachlesen, ich erspare es mir jetzt, es aufzuschlagen, weil es reicht, ja. Es ist so, lass doch mal im ganzen Reich schöne Frauen, Jungfrauen zusammensammeln, im ganzen Reich, 127 Provinzen von Indien bis Afrika, und lass sie ins Frauenhaus tun, und dann hast du jeden Abend eine neue und kannst dir dann raussuchen, welche du zur Königin machen willst. Und ihr wisst, Esther hat dann den goldenen Stern bekommen und sie ist dann die Königin geworden. Aber überlegt das mal. Jeden Tag eine neue, jeden Tag eine andere. Keine zum zweiten Mal. Schau, das ist der natürliche Mensch, das ist der natürliche Mann. Und je weiter wir uns von Gott entfernen, desto mehr zerbröselt und zerfällt die Familie. Leute wohnen wieder unverheiratet zusammen, denken sich nichts dabei. Nach einer gewissen Zeit wird die langweilig, wird aussortiert, eine neue kommt her. Dann wird die wieder langweilig und eine neue kommt, bis dann Kinder kommen. Dann wird es schwierig. Was jetzt? Weil einfach so aussortieren ist schwierig. Obwohl es massenweise Männer gibt, die in der Lage sind dazu. Die sagen, ja gut, ich habe Frau, Kinder, ja, ich hau jetzt ab. Und dann ist er weg und hat vielleicht irgendwo wieder eine neue Familie mit einer anderen. Das musst du dir mal vorstellen. Das gibt es tatsächlich sowas. Okay, das ist die ungeheiligte Natur des Mannes. Wie ist dann jetzt die Frau? Was ich sagen will, ist Folgendes, pass mal auf. Deswegen sage ich das ja. Wenn du jetzt also eine gefunden hast, ja, und dein Herz bumpert, wenn du die siehst, und dann eroberst du sie und dann heiratest du sie wegen mir sogar, das ist wunderbar. Das ist das Neue, das ist das Revolutionäre. Wenn die Leute zu Gott kommen, dann fangen sie wieder an zu heiraten. Dann legen sie sich wieder fest. Ein Mann, eine Frau, wie das am Anfang war. Der natürliche Mann, wenn er nicht heiraten muss, würde er nie machen. Solange bis ihm die Frau die Pistole auf die Brust setzt und sagt, entweder oder. Dann kommen die ins Nachdenken. Dann schwitzen die. Ich habe schon solche Gespräche gehabt. Das ist kein Witz, ist so. Dann denken die, Mensch, soll ich das wirklich, ja? Ja gut. Ich schlage natürlich vor, du magst es tatsächlich, ja? Entweder ich oder keine. Weil, wie gesagt, ansonsten, the pool ist groß. Und das natürliche, die natürliche Tendenz ist, zu sagen, ja, du, es war nett mit dir. Vielen Dank für alles. Wo ist die nächste? Ahasveros lässt grüßen. Übrigens, das war der Xerxes, der viele Kriege geführt hat. Kennt er den König Leonidas und die Spartaner und die 300 bei den warmen Quellen, bei den Thermopylen? Kennt ihr das? Das war Xerxes, das war dieser Ahasveros, der gegen diesen Leonidas gekämpft hat. Ja, und die ganze Armee, also die 300 Spartaner, die haben die ganze Armee der Perser blockiert. Die wussten seinerzeit, die Spartaner, wir werden sterben. Wir werden untergehen, aber das macht nichts. Frauen und Kinder hinter uns sind sicher. Überleg dir das mal. Das sind Männer, die wissen, sie werden den Tag, die Woche nicht überleben und sie sind bereit, ihr Leben hinzugehen für die Sicherheit ihrer Frauen und Kinder, damit die im Hinterland sich Verteidigung aufbauen können und so weiter. Das brauchst du die Nerven dafür. Da musst du, schau, wenn es ums Sterben geht, fangen die Leute an, über Gott nachzudenken und sich mit Gott gut zu stellen. Geht es vielleicht auch wichtig. Ich weiß, es gibt diese ganzen großen Krisen. Es gibt die Klimakrise, es gibt die Pandemiekrise, es gibt den Krieg. Alle diese Dinge, die wiegen alle ganz, ganz schwer auf vielen Köpfen. Aber gleichzeitig, denk immer an den verlorenen Sohn. Wenn du wieder dabei bist, in ein Loch zu fallen, weil die Welt so schlecht ist und weil wir eine schlechte Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft haben werden, wir haben ja nur noch 12 Jahre, bevor der Planet verbrennt, dann denk immer dran, ja. Gott hat die Hand drauf. Erstens und zweitens, denk an den verlorenen Sohn. Je größer die Krise ist, desto eher öffnen sich die Menschen zu Gott. Ich weiß es, weil wir jede Woche Zuschriften kriegen, manchmal täglich Zuschriften kriegen von Leuten, die jetzt Fragen haben, die noch Probleme haben, die sich auf jeden Fall bekehrt haben zum Herrn. So, nicht alle bekehren sich. Manche, die sterben, schütteln die Faust Richtung Himmel. Aber massenweise machen die verlorenen Söhne auf und die verlorenen Töchter auf und sagen, hey, wir gehen wieder zurück zum Vater. Beim Vater war es ganz gut. Und dann gehen sie zurück und werden versöhnt mit Gott, mit ihrem eigentlichen Vater. Halleluja. So, ja, so schlimm wie das ist, sieh bei all dem Leid das Positive. Leute fangen wieder an zu sortieren, was wichtig ist und was nicht so wichtig ist. Und manche brechen durch zum Glauben an Gott. Und ich sage euch, wenn Gott sieht, jetzt sind genug durchgebrochen, dann gibt er wieder Frieden, dann geht es wieder ruhiger weiter. Aber jetzt lass mich, nachdem ich jetzt über die Männer geredet habe, lass mir was über die Frauen sagen. Frauen, ihr Lieben, sind beziehungsorientiert. Für manche ist Sexualität nicht so wichtig. Für manche schon, wie gesagt, ich spreche von den Stereotypen. Stereotype Mann, Stereotype Frau. Stereotype Frau ist eher beziehungsorientiert. Sehen wir besonders gut an Ruth. Ruth, ihr Mann war tot, ihr Schwiegervater war gestorben. Jetzt ist nur noch sie und die Schwiegermutter da. Und die Schwiegermutter ist alt und allein und drückt mächtig auf die Tränendrüse. Ich habe niemanden mehr, ich gehe jetzt zurück in mein Heimatland, weil sie ist ausgewandert gewesen. Da ist ihr Leben auseinandergefallen und jetzt kehrt sie wieder zurück nach Israel, ins gelobte Land. Und sie sagt, Naomi sagt, Ruth, geh heim, geh wieder zurück, weil die war Moabiterin, die war keine Israelitin, geh wieder heim. Und Ruth ist aber eine prototypische Frau. Sie sagt, nein, wir halten zusammen, wir halten zusammen, wir sind Schwestern, sozusagen. Und ich kümmere mich um dich und wen hast du denn sonst? Und überhaupt, schau, eine Kümmerin. Und sie sagt dann auch, mein Volk sei dein Volk sei mein Volk, dein Gott sei mein Gott. Die bekehrt sich quasi nebenbei zum Gott Israels, damit sie bei dieser Frau hier bleiben kann, sich um die alte Frau kümmern kann, weil die braucht sie und sie sind noch so gut befreundet. Schau, das ist wichtig. Ich sehe das an meiner Frau. Da hat irgendeine Freundin, will umziehen, woanders hin. Meine Frau sitzt da und schaut Inserate an nach neuen Wohnungen. Okay, so sind die. Die kümmern sich umeinander und ja, wie geht's und so weiter. Dieses eher Zusammenstehen. Ich bin froh, dass es Frauen gibt, weil Männer, versteht ihr, die, wenn untereinander sind, dann kommen die und ja, prallen so quasi am Brustkorb aneinander ab. Ja. Schauen, wie weit der andere fliegt oder ob sie selber fliegen und orientieren sich dann danach. Bei Frauen ist es anders, die kommen dann und sind eher beziehungsorientiert. Das ist prima, das ist wunderbar. Wir Männer brauchen dringend die Frauen. Amen. Und Frauen brauchen dringend Männer. Jo, danke. Danke für dieses Amen. So ist es. Amen, Amen. Okay, die menschliche Natur ist unersättlich. Was bedeutet das? Schau, dass eine Frau mehr immer besser ist. Aber du kriegst den Kanal da nicht voll, okay? Und bei Frauen ein bisschen mehr Sicherheit ist noch besser. Wenn der Mann erfolgreich und wohlhabend ist, dann ist es gut. Aber der könnte immer noch ein bisschen wohlhabender sein. Schau, für Männer ist es wichtig, erfolgreich und wohlhabend zu sein, weil es für Frauen wichtig ist, dass der erfolgreich und wohlhabend ist. Wenn Frauen auf Briefmarken sammeln abfahren würden, dann würden die Männer alle Briefmarken sammeln. Ja. Frauen haben so eine Wirkung auf Männer, versteht? Die wollen gut dastehen, Männer wollen gut dastehen vor der Frau. Und für Männer ist es natürlich wichtig, dass die Frau gut aussieht. Wie gesagt, Schönheit ist im Auge des Betrachters. Ist wunderbar. Aber denk mal dran, dieser König Ahasveros, der wollte seine Frau den besoffenen Freunden und Obersten und Provinzstatthaltern und Landräten und Bürgermeistern vorstellen. Die hat gemeint, mache ich nicht mit und dann musste sie mit den Konsequenzen leben. Naja, auf jeden Fall ist es für die Frau wichtig, gut auszusehen. Nicht so sehr, weil ihr das so wichtig ist, sondern weil das Männern gefällt. Und sie will da punkten. Da könnt ihr jetzt auch wieder noch weiter ausführen, aber das mache ich jetzt nicht. Na, halt mal auf jeden Fall fest. Schau, das sind alles Dinge, die musst ihr wissen. Jetzt denk dran, dein Mann ist vielleicht erfolgreich und alles ist wunderbar und vielleicht hat er auch was, das ist prima, aber es gibt immer einen, der mehr hat als er. Und hör mal, es gibt immer eine, die noch besser aussieht als deine Frau. Deine Frau sieht super aus, deine Frau ist genau richtig für dich, aber es gibt immer eine, die vielleicht noch besser wäre und noch besser aussehen hätte und schon hast du Festlegungsprobleme. Okay? Unzufriedenheit, die ist eingebaut. Die Unzufriedenheit ist eingebaut in diesem Leben. Das ist das, was ich sagen will. Paulus sagt sogar im Philipperbrief Kapitel 4, dort sagt er, ich habe gelernt. Gelernt, sag mal gelernt. Sag mal nochmal gelernt. Ich habe gelernt, mich zu begnügen in dem, worin ich bin. Ich kann reich sein, ich kann arm sein, passt alles. Ich kann mal hungrig sein und ich kann Chateaubriand mit oder Meunier Filet Mignon, genau. Mit Pomerol trinken kann ich alles, aber muss ich nicht haben. Ich kann auch Brot und Wasser trinken und hey, ist auch okay. Ich, sagt Paulus, freue mich alle Zeit. Freut auch ihr euch alle Zeit. Übrigens, du kannst es im Philipperbrief besonders gut sehen. Philipperbrief, pass auf, Philipper Kapitel 2, Vers 15. Freut euch mit mir, wie ich mich mit euch freue. Und in Kapitel 3, ab Vers 1, ich sage euch, freut euch. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht mühselig. Aber ihr vergesst es dann wenigstens nicht. Philipper Kapitel 4, Vers 4. Freut euch alle Zeit. Wiederum sage ich, freut euch. Alles in einem Brief, wo er im Gefängnis saß. Freut euch. In anderen Worten, entscheide dich, glücklich zu sein. Entscheide dich, das Leben zu feiern, auch wenn du so viel nicht zu feiern hast. Was mir jetzt direkt schon zum nächsten Punkt bringt. Dankbarkeit. Dankbarkeit ist extrem wichtig. Schau, böse Menschen können nicht dankbar sein. Ist dir das bewusst? Und ich sage mal Folgendes. Ideologen, ideologisierte Aktivisten können auch nicht wirklich dankbar sein. Die sind unglücklich. Weil sonst würden sie sich ja nicht so hineinhängen in ihre Ideologie. Aber ich sag mal, ich behaupte mal, unglückliche Menschen sind eher schädlich für ihre Sache. Denn es geht ihnen nicht so sehr um die Sache, sondern darum, sich selber zu therapieren, die Machtlosigkeit zu kompensieren, das Leben mit Bedeutung anzureichern. Noch ein Nebengedanke. Wie gesagt, du sagst jetzt, Pastor, wie kannst du sagen, freut euch und über Glück reden und diese Dinge, das ist doch völlig verpönt jetzt. Wir müssen uns sicher jetzt sorgen, der große Abfall steht bevor, der Antichrist wird bald auf die Bühne treten, wenn das nicht schon ist. Wie soll man sich da bitte freuen? Okay, wenn du ein Klageprophet bist, dann möchte ich dich erst recht ermutigen. Pack dich mal an der Nase. Evangelium heißt gute Nachricht. Ne? Nicht schlechte Nachricht, nicht ob das wohl gut geht, sondern gute Nachricht. Gute Nachricht. Denk dran, im größten Unglück ist es so, dass möglicherweise die Leute sich jetzt rund um dich herum bekehren, ohne dass sie es groß merken. Oder vielmehr natürlich merken sie es, aber ohne dass du das weißt, ohne dass du das merkst. Okay, das dürfst du bei diesen ganzen Katastrophen und so weiter nicht vergessen. Gott macht da was damit. Du bist kein gutes Aushängeschild für deinen Glauben, wenn du schlecht drauf bist. Deswegen sagt Paulus, freut euch, ne, orientiert euch an mir. Ich freue mich. Ich plage euch nicht mit meinen Launen, sondern ich freut euch. Ihr könnt es machen. Schau, die Sache ist, alle leiden immer wieder. Na und? So ist das Leben. Und das Problem kommt und das Problem geht. Und dann ist es wieder weg und dann kommen wieder bessere Zeiten. So ist es. Als ich an den großen Abfall gedacht habe, oder als wieder jemand geschrieben hat, oh, kommt noch ein großer Abfall jetzt, da kannst du doch nicht sagen, ist alles, freut euch und so weiter. Schau, als Jesus in Gethsemane war und er verhaftet wurde, da hat auch ein großer Abfall stattgefunden. Alle seine Jünger, alle haben ihn verlassen. Alle haben ihn verlassen. Aber sie sind dann nicht abgefallen geblieben, sondern sie sind dann wieder gekommen. Und als es dann nochmal in die Krise ging mit ihnen, sind sie nicht mehr abgefallen. So, nur weil jetzt die Leute scheinbar nichts vom Evangelium wissen wollen in deiner Umgebung, heißt nicht, dass sie nicht wieder zurückkehren werden. Okay, das musst du auch bedenken. Ja, großer Abfall, ja, große Wiederkehr gibt's auch. Ne? Leute, Jugendliche und so, die fallen erst ab von Gott, die Eltern blöd, alles blöd und irgendwann merken sie, so blöd waren sie dann doch nicht und dann kommen sie wieder zurück zum Herrn, preis dem Herrn und das ist doch gut, ist doch wunderbar. Na, es heißt, und das ist eine allgemeingültige Feststellung für alle Gemeinden überall, dass 3 von 4 Jugendlichen, die im Kindergottesdienst waren, die Gemeinde zunächst mal verlassen irgendwann, als Jugendliche aus verschiedenen Gründen. Weil sie anfangen zu studieren und dann ihr Glaubensleben schleifen lassen, weil sie einfach nicht mehr wollen, weil sie den Glauben ihrer Eltern nicht teilen und so weiter und so fort. Aber irgendwann ist es so, dass sie anfangen nachzudenken und umkehren. Okay? Und es ist gut. Das ist nicht schlecht. Es gibt eine jüdische Gruppierung orthodoxer Juden, die verlangen, dass ihr Rabbi gefälligst glücklich ist. Ihr wisst schon, ich spreche von den Orthodoxen, die alle schwarz angezogen sind, schwarze Knickerbocker, weiße Socken, schwarze Weste, weißes Hemd und so diese Zobelhüte, erinnert euch? Ja, kennt ihr die? Ja, und Schläfenlocken natürlich, ganz klar. Die sehen alle irgendwie gleich aus. Na, das ist irgendwie die Nähe der Uniform und so. Auf jeden Fall gibt es unter dieser Gruppierung eine Untergruppe, die bestehen darauf, dass ihr Rabbi gefälligst glücklich ist. Die glauben, dass wenn du an Gott glaubst, du Grund hast, glücklich zu sein und dich zu freuen. Und wenn sie merken, dass ihr Rabbi nicht glücklich genug ist, dann kommen die anderen Rabbis zu ihm und besuchen ihn und sagen, Rabbi, sei glücklich. Glücklicher. Und wenn er dann nicht glücklicher wird, wenn die Gemeinde das also nicht merkt, dann kommen die eines Nachts irgendwann so um zwei, packen ihn und tauschen ihn aus gegen einen anderen Rabbi. Und den nicht so gut drauf im Rabbi, den schicken sie wieder in die Ausbildungsstätte. Oh Mann, Leute, ich habe so viel von meinen Notizen erst gebracht. Zu Glück, ihr Lieben, passiert nicht. Glück muss man machen. Okay? Das musst du lernen wie ein Instrument. Es gibt manche, die können einfach Gitarre spielen. Da gibt es einen Bluesmusiker, der heißt Bonamassa. Der hat mit 13 bereits mit B.B. King und mit den ganzen Größen der Blues-Szene gespielt. 13. Der war mit 7, 8 war der bereits so gut wie sein Vater. Also das ist schon fast unheimlich, ja? Und jetzt ist er ein bekannter, berühmter Blues-Interpret und so weiter. Manche haben das einfach drauf. Also ich nicht. Okay? Mir gefallen manche Sachen auch, manche Läufe und manche Solos, aber ich musste mich da hinsetzen. Bling, bling, bling. Die Ton für Ton lernen. Andere, die schauen da drauf, die hören das einmal und dann spielen sie das mit mehr Gefühl als wie der eigentliche Erfinder dieses Solos. Ich nicht, ja. Bei mir müssen sich die Rechte und die Linke erst überlegen, was sie jetzt da machen, genau. Ja, und dass sie harmonieren und alles. Manche haben das drauf. Manche sind von Natur aus glücklich. Aber das sind die wenigsten. Vor allem in unserer Gegend hier, wo es von Oktober bis April graue Wolken gibt und kalt ist und man nicht raus kann, ihr wisst schon. Wenn die ums Mittelmeer herum anders drauf sind, das verstehe ich. Aber bei uns neigt man eher dazu, wie gesagt, gedankliche Tiefe, Grübelei mit gedankliche Tiefe zu verwechseln. In Wirklichkeit bist du dann tief, wenn du in der Lage bist, glücklich zu sein und dich zu freuen. Und dazu gehört Dankbarkeit, dass du dankbar bist für die Dinge, die du hast. Schau, die meisten von uns, die nehmen dir den Segen als gegeben hin, ohne sich groß Gedanken darüber zu machen. Bis der Doktor einen Knoten an dir findet. Und dann macht er eine Biopsie. Und in dieser Zeit bist du wirklich voller Stress und denkst dir, oh, vielleicht lebe ich nur noch eine Woche oder einen Monat, vielleicht ein Jahr, vielleicht muss ich dann in Chemotherapie und verliere meine Haare und alle diese Dinge. Und dann kommt der Bericht zurück, alles gutartig. Plötzlich bist du dankbar für deine Gesundheit, dankbar für Sachen, die du bisher für gegeben hingenommen hast. Ich schlage mal vor, sei absichtlich dankbar. Auf die Art und Weise kultivierst du dein Glück. Bedenke, es gibt ohne dieses Übung für dich kein Glück. Der Mensch ist einfach unersättlich, der neigt zur Unzufriedenheit. Wir brauchen diese Unzufriedenheit auch. Okay, weil sonst würden wir nichts mehr erfinden. Okay, es ist kein Zufall, dass in der unzufriedenen westlichen Welt und nicht in der in sich ruhenden, ihr wisst schon, zufriedenen östlichen, fernöstlichen Welt, diese ganzen wichtigen Dinge erfunden worden sind. Weil sie unzufrieden waren mit dem Lampengeflagger, mit dem Ruß der Petroleumlampen. Also haben sie elektrisches Licht erfunden und vervollkommnet und so weiter. Da brauchst du eine Unzufriedenheit dafür. Und dann hast du einen Glücksmoment, wenn es leuchtet, und dann wirst du schon wieder unzufrieden, denn es muss noch heller leuchten. So ist es im Menschen einprogrammiert, diese Unzufriedenheit. Mit der musst du lernen zu leben. Amen. Vielen Dank. Und ja, vielleicht noch was. Mit dieser Unersättlichkeit, die bringt das Problem mit sich, dass du über deine Verhältnisse leben willst. Dass du dir ein Auto kaufst, das eigentlich zu groß für dich ist, das du dir nicht leisten kannst. Das haben schon unsere ersten Eltern gemacht, diesen Fehler. Du meinst, wie Auto, Eva? Nein, Apfel, Eva oder Frucht. Gott hat gesagt, die können nicht haben, diese Frucht hier. Und Eva denkt sich, oh, sieht aber gut aus, riecht gut, macht weise. Sie wusste genau, sie kann sich diese Frucht nicht leisten. Es kostet sie viel zu viel. War ihr egal. Sie hat trotzdem diese Frucht genommen und hat sie verzehrt. Und ihr Mann mit ihr, der war auch keinen Deut besser. Waren sie hinterher glücklicher, nachdem sie über ihre Verhältnisse gelebt haben? Nein, waren sie nicht. Und genauso geht es dir auch. Wenn dein Haus zu groß ist, dass du das nicht leisten kannst, wenn dein Auto zu groß ist, zum Schluss leidest du. Es gibt Leute, die leben in einer Bruchbude und haben ein Auto, da denkst du, ein Millionär fährt vorbei. Jeder wie er will, ja. Aber denk dran, leb nicht über deine Verhältnisse. Amen. Wichtiger Punkt, damit einmal was Nützliches gesagt wird von hier vorne, ja. Amen. Lass mir was über Erwartungen noch sagen. Über Erwartungen. In Sprüche 13,12, da heißt es, hingezogene Hoffnung macht das Herz krank, aber ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens. Wenn du also nicht möchtest, dass dein Herz krank wird, dann schlage ich dir vor, hab nicht ständig so große Erwartungen. Sagst, Pastor, das habe ich aber schon mal anders gehört von anderen Leuten. Das kann gut sein. Im Zusammenleben mit anderen Leuten ist es gut für dich, wenn du wenig von den anderen erwartest. Wenn du am besten, ich will dann sagen, nichts erwartest, aber wenn du nicht allzu viel erwartest, dann bist du auch nicht so enttäuscht von denen, wenn sie nicht so sind, wie du willst, dass sie sind. Schau, Judas war extrem enttäuscht von einem vollkommenen Jesus. Warum? Weil er nicht so war, wie er gedacht hat, dass er sein muss, gefälligst der Messias. Und du wirst erleben, dass deine Frau plötzlich oder dein Mann anders ist, als du gedacht hast, zumindest in manchen Punkten. Und es kann dir ein Problem sein. Oder deine Kinder, schau, das sind ja Unbekannte eigentlich. Die werden dir ins Haus geliefert und dann hast du sie und du kennst sie nicht. Ja, du kennst sie nicht, du lernst sie jetzt erst kennen. Du hast die Möglichkeit, sie zu prägen ein Stück weit, aber zum ganz großen Teil prägen die sich selber. Ja, du weißt nicht, wen sie sich da jetzt als Vorbild herausgucken, weißt du nicht. So ist so eine Sache. Und vor allem da. Oh Mann, ich bleib zunächst mal bei den Erwartungen. Es ist gut für dich, wenn du nicht allzu viel erwarten tust von allzu vielen Leuten. Dann wirst du nicht so sehr enttäuscht. So, ich zum Beispiel freue mich jedes Mal, wenn ich in die Gemeinde komme und Leute sehe. Ich denke mal, ey, der Herr hat jemanden dazu gebracht zu kommen. Irgendwie bringt es ihnen doch was. Vielleicht nicht einmal alles, aber wenn sie dreimal da waren, dann muss irgendwie was in Ordnung sein. Ja, dann freust du dich drüber. So, ich freue mich halt so, wenn es viel sind, ich freue mich, wenn es weniger sind, freue mich einfach drüber, weil offensichtlich Gott mich da benutzt und das ist mir wichtig, okay? Halleluja, das ist mein wichtiges Ding jetzt, dass ich was sage, was Leuten weiterhilft. Erwartungen. Schau, Jesus hat nicht allzu viel von seinen Jüngern erwartet. Er saß im Abendmahl mit ihnen zusammen und hat gesagt, ihr werdet mich heute Abend alle verlassen. Es wird ein großer Abfall stattfinden. Und alle sagen, niemals, nein. Und Petrus sagt, mein Leben will ich hingeben für dich. Und Jesus sagt, dein Leben willst du hingeben für dich. Du wirst mich verleugnen. Dreimal, bevor der Hahn zweimal gekräht hat. Dreimal, niemals. Und alle anderen sagen, ja, ich auch nicht. Hatte Jesus recht? Er hatte recht. So. Wenn Jesus also wusste, dass seine engsten Mitarbeiter, dass seine Gemeindemitglieder sozusagen nur bis zu einem bestimmten Punkt belastbar sind, warum denkst du dann, dass es bei dir anders ist, dass deine Mitarbeiter und deine Familienmitglieder und so, deine Kollegen, dass sie nur bis zu einem bestimmten Punkt belastbar sind? Das musst du einfach akzeptieren. Manchmal verhalten sich die unter genug Druck, verhalten sich die atypisch, komisch, schlecht, schlecht, schlecht. Und was machst du dann? Denkst du dir dann, ja, jetzt habe ich sie mal gesehen, jetzt weiß ich, wie sie wirklich sind. Nö, du weißt nur, wie sie sind, wenn sie unter extremem Druck stehen. Aber der Mensch ist nicht dafür gemacht, unter extremem Druck zu stehen. Deswegen sagt Jesus übrigens, führe uns nicht in Versuchung. Er wusste, warum er das gesagt hat, weil der Mensch nur bis zu einem bestimmten Punkt belastbar ist. Als sie dann wieder zurückgekehrt sind, hat Jesus sie wieder aufgenommen und ihnen vergeben, was sie da verbockt haben. Er hat sie ihnen nicht ewig ins Gesicht gerieben. Damals, 1993, da hast du mich auf der Raststätte stehen lassen und bist ohne mich weitergefahren. Schlimm, ich gebe es zu, das ist schlimm. ja, aber ich habe es ja gemerkt und bin dann umgekehrt. Trotzdem, wie kannst du? Ja, oder pass auf, das war jetzt, wenn der Mann die Frau stehen lässt. Aber wie ist es, wenn die Frau den Mann vor, zum Beispiel an Weihnachten haben wir, da ist die ganze Familie versammelt und da kann die Frau endlich einmal ein paar Spitzen gegenüber ihrem Mann loswerden, macht sie nicht, wenn sie allein ist mit ihm, aber da sagt sie dann mal, was er für eine Pfeife ist. Und alle hören das und er denkt sich, was ist denn mit der los? Spinnt die oder was? Wie kann die sowas sagen? Also, ja gut, was machst du dann? Oh Mann, jetzt habe ich mir wieder wo hineingeredet, gell? Was machst du dann? Du musst es genauso machen, wie die Frau mit ihrer Raststätte hier. Wenn du mit ihr weiter zusammenbleiben willst, davon geht es natürlich mal aus, dass ihr verheiratet seid, bis dass der Tod euch scheidet, ja? Dann musst du sagen, okay gut, die ist nicht immer so. Sie hat auch ihre guten Zeiten. Amen. Herr, du nur weißt allein, warum das jetzt so lief. Ich gebe das jetzt an dich ab, Herr. Und ich entscheide mich jetzt dafür, sie nicht über dieses eine Vorkommnis, wo sie mich auflaufen hat lassen, zu definieren. Ich hake das ab, ich gebe das ab an dich und ich vergebe ihr das. Und du sagst, Pastor, meinst du das ernst? Denk mal drüber nach. Ich muss jetzt Schluss machen, ihr Lieben. Ich habe noch andere Stänkereien für uns. Zum Beispiel, dass Spaß mit Freude nicht so gewaltig viel zu tun hat. Okay, Spaß ist kurzfristig. Freude ist langfristig. Spaß habe ich, wenn ich mit der Chipstüte und meinem Getränk vor dem Fernseher sitze und der Fernseher mich zum Lachen bringt und ich mampf und spuck da meine Chips aus und alles. Ja. Verklecker mein Getränk und so weiter, bis zum Schluss mein Unterhemd, in dem ich natürlich vor dem Fernseher sitze, völlig schmutzig ist. Na, das ist Spaß, ich habe Spaß. Der Film ist vorbei und dann denke ich mir, naja, Rülps, war jetzt doch nicht so spannend, wie ich gedacht habe. Das ist Spaß. Du kannst aber auch anders denken. Du kannst sagen, okay, ich bin glücksorientiert, bin biblisch freudeorientiert. Dann sitzt du nicht vorm Fernseher, sondern du sitzt in derselben Zeit, du bist in derselben Zeit beim Sport, weil dein Ziel ist der schwarze Gürtel, okay? Mit dem du dann angibst, vor dir selber natürlich nur. Und sagst, hey, du hast deinen inneren Schweinehund besiegt, du hast es geschafft, du kannst es, du hast es gemacht. Das kostet dich Blut, Schweiß und Tränen, weil ab und zu wirst du dich da verletzen, ja. Es hat schon Leute gegeben, die sich da einen Arm ausgerenkt haben, das ist besonders spaßig. Oder die sich da das Fußgelenk verrenkt, hör mir auf, was da schon alles passiert ist. Einmal habe ich jemanden aus Versehen gewürgt, dass er ohnmächtig geworden ist. Ich habe ihn natürlich gleich losgelassen und alles, aber ich habe ihm hinterher trotzdem eine Flasche Wein geschenkt, ja, damit er auch zur Kenntnis nimmt, das war nicht Absicht. Aber sowas gibt es, passiert alles. Aber der macht es freiwillig und ich mache das freiwillig. Ich habe mir jetzt noch nichts gebrochen, doch. Allerdings beim Aufwärmen, Fußball, da habe ich mir den mittleren Zeh gebrochen. Seitdem sieht er anders aus als der andere. Na, das Ding stand plötzlich ab. Ich sag's euch, dachte mal, was ist jetzt los, ja? Und habe dann mir gedacht, naja, habe dann hingegangen, klickt, das Ding wieder eingerenkt. Wäre mir alles nicht passiert, wenn ich mit Chips vorm Fernseher gesessen hätte. Gleichzeitig hätte ich aber nicht dieses Triumphgefühl gehabt, als ich endlich diesen schwarzen Gürtel hatte. Ja, von der Gruppe, die da Prüfung gemacht hat, sind nur 66,666% durchgekommen. 33,333% nicht. Wir waren nur 12, aber von denen haben es 4 nicht geschafft. Aber ich habe es geschafft. Aber es lag am Trainer mehr als an mir, weil er mir beigebracht hat, wie es geht, versteht ihr? Und dann schwitzt du, dann quälst du dich, ja, und machst es, aber du hast hinterher ein gutes Gefühl, weil du was Nützliches getan hast. Und jetzt, ne, jetzt kann ich ab und zu meinen schwarzen Gürtel anschauen, muss mal wieder ins Training gehen, jetzt wo die Pandemie vorbei ist, wo man das wieder kann, ja, ohne erst alle möglichen chemischen Vorbereitungen zu treffen oder sich zu testen und so weiter und so fort. Amen. Okay, Spaß ist nicht dasselbe wie Glück und da muss ich jetzt aufhören, weil sonst komme ich nochmal ins Reden und dann geht nochmal eine halbe Stunde drauf. Das würde dich dann vielleicht nicht glücklich machen. Obwohl es gut wäre für dich. Amen. Halleluja. Okay. Lass uns miteinander im Gebet vom Herrn gehen. Der Herr sagt zu dir heute Morgen, ich kenne deine Unzufriedenheit. Ich kenne deine Unzufriedenheit. Und ich will sie umbiegen, dein Unglück, deine Depression. Ich will sie umbiegen in Glück. Aber dafür musst du mir dein Leben geben. Dafür musst du mir dein Streben geben. Und musst deine Ziele von mir empfangen. Und deine Bedeutung im Leben auch. So, lass uns miteinander beten. Sag es mir einfach nach. Jesus, komm in mein Leben. Nimm meine Unzufriedenheit und reiße raus und ersetze mit deiner Freude. Herr, gib mir deine Ziele, damit ich sie nachverfolge. Lehre mich für den schmalen Weg, auf dem ich gehen soll, den Weg der Freude und des Friedens in Christus. Dann müsst ihr nicht mehr nachbeten jetzt oder mitbeten. Ich sage einfach nur noch, Vater, ersetz unseren Unfrieden mit deiner großen Freude und mit deinem großen Frieden. Und Herr, wir danken dir, dass du uns Schritte gibst in diese Richtung. In Jesu Namen. Amen. Amen.